Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Cyberhacking oder Sicherheitslücken, das ist vor allem ein Softwareproblem. Diesem gefährlichen Irrglauben hängen wahrscheinlich immer noch viele Menschen nach. Denn die Vorstellung, dass hochkomplexe elektronische Geräte, also die Hardware, zum Beispiel in einem gut bewachten Rechenzentrum ebenso von fremden Mächten oder Kriminellen manipuliert werden könnte, genauso wie die immaterielle Software, die fällt doch sicher schwerer. Gerade kompromittierte Hardware ist aber besonders gefährlich. Das ist uns nicht erst seit der Sicherheitsdebatte um den Aufbau des neuen Mobilfunknetzes 5G klar geworden. Tatsächlich ist ja auch moderne Hardware zu einem großen Teil programmiert. Vor allem in Netzwerktechnik oder Rechnern für KI-Anwendungen stecken sogenannte FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, programmierbare Logikbausteine, die per Datei konfiguriert werden. Ein Team vom Horst-Görz-Institut und vom Max-Planck-Institut für IT-Sicherheit in Bochum hat nun in einer Baureihe eines sehr beliebten FPGA-Herstellers eine schwere Sicherheitslücke entdeckt. Sie wurde Starbleed getauft und Mike Ender hat mir die Hintergründe erklärt.
Wir haben in FPGAs der Firma Xilinx in der 7er-Serie eine Sicherheitslücke gefunden. Die Programmierung der FPGAs wird normalerweise speziell geschützt. FPGAs sind reprogrammierbare Chips und die Programmierung wird halt durch Kryptographie entsprechend gesichert. Und diese Sicherung konnten wir eben umgehen, sodass wir auf die verschlüsselte und gesicherte Programmierungsdatei, kann man so sagen, Zugriff erlangen können und diese dann auch entsprechend manipulieren können.
Die Programmierung wird ja mit einem sogenannten Bitstream, also mit einer Datei, die auf diesen Chip FPGA aufgeladen wird, vorgenommen. Die Verschlüsselung konnten sie knacken. Wurde dort ein Sicherungsalgorithmus eingesetzt, der ganz leicht zu überwinden war?
Der Algorithmus an sich ist sehr sicher. Das hat sich auch in der letzten Zeit immer wieder bestätigt. Das, was hier das Problem war, ist die Implementierung der Sicherheitsmaßnahmen. Wir konnten halt es hinkriegen, dass wir den Bitstream entsprechend manipulieren können, sodass der FPGA selbst den Bitstream entschlüsselt und eigentlich würde er dann sich damit halt konfigurieren. Wir gehen aber her und leiten diesen Konfigurationsdatenstrom nicht wirklich in den Teil des FPGAs, der diese Konfiguration braucht, sondern wir leiten den um, so dass der in ein Konfigurationsregister umgeleitet wird, in das WB-Star-Register. Und das bemerkt zwar der FPGA natürlich, dass wir diesen Bitstream manipuliert haben, startet sich neu, aber trotzdem wird dieses WB-Star-Register nicht zurückgesetzt. Das heißt, auch nach dem Neustart, auch wenn der FPGA das mitbekommt, ist dann der entschlüsselte Bitstream in diesem WB-Star-Register. Und dieses Konfigurationsregister können wir dann einfach auslesen und somit entschlüsselt uns der FPGA den eigentlich verschlüsselten Bitstream und gibt ihn uns quasi wie einen Orakelpreis.
Und mit diesem Bitstream kann man den analysieren, kann man den verändern und manipulieren, sodass man dann auch das FPGA falsch programmieren könnte?
Ja genau, in dem Bitstream ist die Konfiguration von dem FPGA gespeichert. Und wenn man darauf halt Zugriff hat, kann man den FPGA komplett kontrollieren und halt verändern. Und das Design oder das, die Implementierung, die auf dem FPGA läuft, kann man dann eben analysieren. Man kann halt die Geschäftsgeheimnisse quasi, die darauf laufen, also irgendwelche Algorithmen oder sowas, kann man dann herausnehmen, sich reverse engineeren, also sich anschauen, was denn darin genau läuft. Und dann kann man eben auch Hardware-Trojaner einbauen und in dieses Design etwas einbauen und halt seine eigene Manipulation, seinen eigenen Hardware-Trojaner darin einbauen und damit dann eben die Implementierung, die auf den FPGAs läuft, die Anwendungen eben angreifen.
Warum werden solche FPGAs verwendet? Man könnte doch auch Computerprozessoren, ganz normale Prozessoren nehmen, um bestimmte Funktionen auszuführen und die nach den Regeln der Kunst schützen.
FPGAs haben eben den Vorteil, dass sie nicht wie eine Computer-CPU nach und nach Instruktionen abarbeiten, sondern die sind wie eine digitale Schaltung und man kann sie komplett parallel benutzen. Das heißt, ich kann auf einem FPGA, wenn ich das möchte, ganz viele CPUs zum Beispiel instanzieren und darauf verwenden. Ich kann aber auch sehr viele Daten gleichzeitig verarbeiten, was halt für bestimmte Anwendungen, gerade zum Beispiel Core-Routern des Internets, wenn ich ganz viele Daten hin und her schieben muss oder bei den künstlichen Intelligenzen, wo ich sehr viel Rechenpower brauche, das schafft eben die CPU nicht. Und dafür sind halt FPGAs sehr gut, dass ich damit Applikationen implementieren kann, die ich sonst so nicht auf CPUs laufen lassen könnte oder nicht in der Geschwindigkeit gerade laufen lassen könnte.
Warum ist denn eine Sicherheitslücke in solch einem FPGA besonders kritisch, wie Sie sagen?
FPGAs werden halt gerne im Feld eingesetzt. Das heißt, in sicherheitskritischen Anwendungen wie Militärhardware oder wie Industriesteueranlagen. Und wenn jetzt ein Angreifer da es hinkriegt, einen Hardware-Trojaner einzubauen, dann ist es halt eben kann halt sehr schwere Folgen haben. Man denkt gerade an Huawei oder man denkt vielleicht an die Snowden-Geschichten. Das heißt, man weiß, die NSA fängt gerne mal Hardware ab, bevor sie zum Kunden ausgeliefert wird. Also wenn sie auf dem Postweg verschickt wird. Und gerade bei FPGAs, dadurch, dass sie halt reprogrammierbar sind, kann halt eben der Bitstream ausgetauscht werden, also die Konfiguration von dem Chip ausgetauscht werden, ohne dass es dann unbedingt jemand mitbekommt.
Nun haben wir ja zusammen klargestellt, FPGAs sind Hardware-Bausteine, Computerchips, die auf Platinen zum Beispiel aufgelötet werden. Die kann man in einem Gerät nicht so einfach herausnehmen und dann ein neues als Ersatz ohne Fehler einbauen. Auf der anderen Seite kann man FPGAs neu programmieren, wie Sie erklärt haben. Was also kann man jetzt gegen die konkrete Sicherheitslücke in den konkret betroffenen FPGAs tun?
Das ist halt entsprechend schwierig, da eben die Sicherheitslücke wirklich in der Hardware existiert. Also man müsste eigentlich den Chip komplett austauschen. Das heißt, entweder man upgradet auf eine andere Serie des Herstellers oder von anderen Herstellern, die diese Sicherheitslücke eben nicht haben. Oder man implementiert eine sogenannte Raise-the-Bar-Methode. Das heißt, man macht es dem Angreifer entsprechend schwieriger, anders Design oder Hardware-Trojaner aufzuspielen. Das heißt, man kann zum Beispiel mit Obfuskationstechniken versuchen, jetzt dem Angreifer es entsprechend schwieriger zu machen, aber eine wirkliche Sicherheitsmethode ist das nicht.
Das heißt, wenn man auch wirklich nur mal sicher gehen will, dann muss man entweder die Geräte mit betroffenen Chips austauschen oder man muss dafür sorgen, dass niemand tatsächlich ein Hardware-Update machen kann.
Genau, also man muss entweder die Chips austauschen oder man muss halt irgendwie den Zugriff auf die FPGAs halt entsprechend beschränken.
Wie sieht es denn aus mit dieser Sicherheitslücke bei anderen Chips? Ist anzunehmen, dass außer den von Ihnen konkret getesteten Chips diese Sicherheitslücke noch woanders vorkommen kann und ist sie generell zu schließen?
Es kann halt möglich sein, dass die Sicherheitslücke in der Form noch auf anderen Serien des Herstellers da ist. Das ist nicht auszuschließen, halte ich aber für unwahrscheinlich. Die haben wir uns natürlich auch angeschaut, beziehungsweise schauen die uns noch an. Im Moment sieht es aber so aus, dass das nicht der Fall ist. Bei anderen Herstellern ist das natürlich ein komplett anderes System und damit kann es sein, dass auch da irgendwelche Fehler in der Hardware drin sind. Das ist halt sehr schwer auszuschließen. Man müsste aber halt einen systemischen Ansatz wählen. Also, dass man während des Designprozesses der Hardware halt schon anfängt zu gucken, ob solch eine Sicherheitslücke überhaupt vorhanden ist. Das heißt, die Sicherheitslücke, die wir auch gefunden haben, ist zum Beispiel schon direkt in der Dokumentation des Chips ersichtlich, wenn man sich die Dokumentation sehr genau anschaut. Und da gibt's halt mathematische Ideen, sogenannte Model-Checker, die halt versuchen, ein mathematisches Modell zu machen von dem System. Und das kann man dann eben testen, ob solch eine Sicherheitslücke noch existiert oder halt eben nicht. Aber das ist halt eben der systematische Ansatz im Prinzip.
Das war Mike Ender vom Horst Görz Institut für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität Bochum über die Sicherheitslücke Starbleed in programmierbaren Logikchips.